Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Ich spreche heute mit der Entwicklungsberaterin, Körpertherapeutin und Spezialistin für bindungsorientierte Körperarbeit, Mechthild Dahlringer aus München. Sie beschäftigt sich seit über 4 Jahrzehnten mit der stärkenden Bindung von körperlichen Berührungen im Feld von Frühberatung und Therapie. Und dies vor allen Dingen in der Arbeit mit Eltern und Säuglingen. Und genau darüber möchte ich mit ihr heute sprechen, über die Bedeutung des Körpers und vor allen Dingen der Körperberührung für den Aufbau einer gelingenden und stimmigen Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern. Hallo liebe Mitch, schön, dass du da bist und dass wir uns über dieses spannende Thema heute unterhalten dürfen. Ja, ich frag mal als erstes, was ist für dich eigentlich das Faszinierende an diesem Berührungsthema, in diesem Feld, das ich gerade benannt habe?
Also die Faszination des Berührungsthemas hängt mit der Einfachheit zusammen. Es ist die Möglichkeit, ohne weitere Mittel, ich brauche keine weiteren Werkzeuge, ich brauche keine Medikamente. Ich habe einfach meinen Körper, meine Hände und die sind immer verfügbar. Das war die grundsätzliche Faszination, mit diesem Thema zu arbeiten. Und irgendwo habe ich das fast als Kind so eine Ahnung gehabt, weil mich das immer schon interessiert hat.
Das ist jetzt erstmal der vielleicht wichtige erste Punkt. Das ist so unkompliziert. Wir alle berühren uns und wir haben die Berührung quasi immer dabei. Wir können also jederzeit unsere Kinder und auch unsere Partner und Partnerinnen auch mit Berührung beglücken und auch unterstützen. Nun hast du ja dieses Arbeitsfeld der Bindungsförderung dir ausgesucht und du nutzt die körperliche Berührung ganz viel in diesem Feld, um Menschen, Eltern mit ihren kleinsten Kindern in einen näheren, stabileren Kontakt zu bringen, um diesen Prozess der Kontaktanbindung zu unterstützen. Warum spielt Berührung bei dieser bindungsunterstützenden Arbeit so eine große Rolle? Warum ist das so ein guter Schmierstoff, will ich mal sagen, um diese Prozesse zu erleichtern?
Also, das wissen wir spätestens seit den Harloffschen Affenversuchen, dass Berührung für kleine Menschen essentiell ist, lebensspendend, lebenserhaltend ist und dass ohne nährende Berührung ein gutes Aufwachsen kaum möglich ist und wie fatale Folgen das hat, wenn Berührung einfach fast nicht stattfindet oder ein ganz großer Mangel da ist. Also das ist erst einmal, liegt dadurch erstmal auf der Hand. Das Zweite ist, dass es natürlich die Erfahrung zeigt, dass wenn Kinder einfach in einem Kosmos von guter, nährender Berührung aufwachsen, wenn Eltern das möglich ist, das ganz natürlich und selbstverständlich den Kindern zu geben, dass das einfach eine sehr gute Voraussetzung ist, dass die stabil aufwachsen können. Und jetzt leben wir ja natürlich in einer Gesellschaft, die erstmal nicht so berührungs- und körperfreundlich ist, wie es vielleicht in manchen anderen Ländern stärker der Fall ist. Also in Indien zum Beispiel ist eine Babymassage traditionell noch vorhanden, dass Berührung gegeben wird, dass sogar das professionell unterstützt wird. Also das ist wirklich noch eine Tradition, die vorhanden ist. Das ist bei uns lange Zeit gar nicht der Fall gewesen. Und wenn wir so in die etwas dunkleren Zeiten unserer Geschichte zurückschauen, dann wurde das auch ganz bewusst reduziert. Es wurde den Eltern eher aberzogen, mit den Kindern in eine nahe und bindungsstärkende Berührung zu gehen. Wenn man sich vorstellt, dass die Anleitung zum Stillen im Dritten Reich so war, gestillt sollte werden, aber es sollte das so wenig körperlich wie möglich gemacht werden. Die Kinder wurden so entfernt wie möglich gehalten. Also da gab es wirklich eine lange Tradition, die uns das eher schwer gemacht hat. und eher eine große Störung da reingebracht hat.
Würdest du so weit gehen, dass diese Empfehlungen und Erziehungsratschläge aus dieser Zeit des Nationalsozialismus, wo wir wissen, dass dort auch so eine Art Stalin-Ideologie auch vertreten wurde, wo die Babys im Prinzip schon vorbereitet wurden, später auch passende Mitglieder einer sehr autoritären und faschistischen Gesellschaft zu werden, würdest du sagen, dass diese aversive Umgang mit Körperlichkeit, dass der immer noch so ein bisschen nachklingt. Findest du den auch vor? Würdest du so weit gehen?
Also er ist natürlich in der Großelterngeneration oft noch sehr, sehr deutlich. Und die Erziehungsvorstellungen haben ja bis weit in die Nachkriegszeit hineingereicht. Also das Buch, die nicht mehr deutsche Mutter, sondern die Mutter und ihr erstes Kind ist bis Anfang 80er Jahre aufgelegt worden, ist noch sehr drin. Und dann gab es natürlich eine ganz große Veränderung, beginnend so mit den 68er Jahren, rein in die 80er Jahre. Aber das Ganze ist noch unter einem relativ hohen Maß der Verunsicherung gewesen. Also wenn das nicht wirklich so ganz selbstverständlich vorhanden ist, dann geht meistens die nächste Generation in so eine gewissen Irritation rein. Die haben zwar schon andere Ideen, aber sie wissen noch nicht so recht, sie umzusetzen. Und das spüren wir durchaus jetzt auch noch. Es ist oft ein gewisses Irritationsfeld da. Und die Eltern sind nicht unbedingt jetzt naturgemäß instinktiv sicher im Umgang. Das gibt's, aber bei vielen ist es nicht unbedingt so.
Ja, und das ist vielleicht genau ja der Arbeitskreis und Arbeitsbereich, mit dem du dich jetzt auch beschäftigst. Die Eltern, die in dem frühen Bindungsfeld, auch in dem körperlichen Interaktionsgeschehen eben diese hohe Verunsicherung aufweisen und was wir mit ihnen veranstalten können, weil wie wir sie unterstützen können, dort mehr an den Start zu kommen. Ich komme nochmal zurück zu diesem Begriff der nährenden Berührung. Du betonst ja diese liebevoll nährende Qualität der Berührung. Und du bist ja selber auch ausgebildete Physiotherapeutin. Was ist denn jetzt in deiner heutigen Arbeit eigentlich die andere Qualität? Was ist das Besondere jetzt einer nährenden Berührung zum Beispiel zu einer klassischen physiotherapeutischen Berührung? Da wird ja auch berührt und da versuchen wir auch etwas zu bewirken und irgendwie eine Wirkung am Körper zu erzeugen, eine Entspannung, eine Öffnung. Was ist jetzt anders in deiner Arbeit, die du jetzt machst?
Also von der Ausbildung her habe ich das sehr technisch erlebt. Also dass die klassische Physiotherapie-Ausbildung ganz klar auf bestimmte Wirkungen abgezielt war, aber durchaus eher eine Nähebildung sogar abgelehnt hat. Also das fand ich auch ganz schwierig, weil es so gar nicht meiner Idee entsprochen hat, schon damals nicht. Aber es war beinahe verpönt, in der Behandlung etwas wie gesagt, eine Nähebildung zu gestalten. Das hat sich zum Teil in manchen Ausbildungen verändert, zum Teil aber auch nicht. Und was die neue Idee war, war eine, ich möchte jetzt mal einen Ausdruck verwenden, eine Art der professionellen Nähe zu entwickeln. Dass man auch als professionelle Begleiterin, Behandlerin eine Nähe und etwas Nährendes erzeugen kann, was zum Teil einfach dem Menschen selber hilft, zum Teil ihm aber auch ein Beispiel gibt, wie so etwas, wenn wir jetzt von Mutter und Kind sprechen, wie so etwas gestaltet werden kann. Und da sind andere Kriterien. Wir haben dann auch nicht so eine direkte Ausrichtung. Es soll jetzt genau das und das passieren, sondern es geht erstmal in einen Kosmos einer gewissen Beruhigung. Es hat sehr viel mit unserer Selbstanbindung zu tun, dass man erstmal in Kontakt mit sich selber tritt, in eine Verlangsamung, eine Beruhigung. Und ich habe einen Begriff, den ich jetzt in letzter Zeit sehr gerne verwende, in eine freundliche Selbstwahrnehmung. Und aus dieser heraus dann eine Berührung gestaltet, wo es primär erstmal darum geht, zu versuchen, eine wohltuende, eine auch dem anderen wirklich angenehme Berührung zu gestalten, ohne dass wir eine bestimmte Ausrichtung haben, was genau jetzt da passieren soll. Also es geht mehr um die Sache an sich als um eine bestimmte Zielrichtung. Und das ist ziemlich wichtig, dass keine zu große fixe Absicht dahinter steht, sondern dass auch so ein Hauch der Absichtslosigkeit außer einen warmen, nährenden, nahen Raum zu schaffen, eigentlich der Ausgangspunkt ist. Ist das verständlich?
Ja, es ist absolut verständlich. Also ich versuche das nochmal zusammenzufassen, weil diese Absichtslosigkeit scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, der Unterschiedlichkeit zu den eher physiotherapeutischen Berührungen, weil die sind ja eher funktionalisierter. Du setzt jetzt ja diese Art der Berührung, der entspannungsfördernden, öffnungsstiftenden Berührung ja gerade im Feld dieser frühen Bindungsentwicklung ein. Also da, wo Eltern mit ihren Neugeborenen und Säuglingen zusammen sind. Und dort machst du jetzt genau das. Also das heißt, es sind sogenannte bindungsunterstützende Berührungen. Und da müssen wir jetzt vielleicht erstmal nochmal genau klären, was passiert da dann genau in dem Prozessen zwischen den Eltern und den Kindern, was dann Abstimmung, Resonanzen verbessert und erleichtert. Also man könnte sagen, das ist ja unser Wunsch. Wir wollen Eltern und Kinder ja in eine Art von Beziehungsbrücke bringen, die es ihnen erleichtert, besser und einfacher zu kommunizieren und aus der Sicht des Kindes, dass ich mich sicherer fühle im Kontaktgeschehen mit den Eltern. Aber was macht diese Art von achtsamer Berührung jetzt konkret?
Ich würde bei den Voraussetzungen vielleicht starten. Ja, also erstmal die Voraussetzung, dass es dazu kommen kann, ist, es muss ein grundlegendes Gefühl der Sicherheit geschaffen werden, sonst kann das kaum zustande kommen. Eine Nähe schaffende Berührung in einem Feld großer Verunsicherung, dann muss einer sicher sein da drin. Das kann man sogar sehr nützen in einem Feld der Verunsicherung, aber nur, wenn derjenige, der das gibt, in sich einen sehr stabilen, sicheren inneren Ort hat. Also dieses Gefühl ist, ich kann gut mit mir selbst Kontakt aufnehmen. Ich kann meinen eigenen Körper wahrnehmen und in meinem eigenen Körper ein Stabilitätsgefühl, was verbunden ist mit einer gewissen Wärme, erzeugen. Und aus diesem heraus kann dann diese Berührung geschehen. Und wenn diese Resonanzfähigkeit durch diese Innenstabilität und durch das Selbstspüren gegeben ist, dann wird es leicht, den anderen auch wahrzunehmen. Und zwar gar nicht über den Kopf, sondern mehr über den Körper. Und eine Berührung so zu gestalten, dass sie leicht andockt, dass sie leicht dem anderen etwas wie mit so einer ausstrahlenden oder ansteckenden Gesundheit diese Stabilität bis zu einem gewissen Grad zur Verfügung stellt. Und dadurch einfach Resonanzvorgänge langsam entstehen können, die Sicherheit bei dem anderen großen oder kleinen Menschen wachsen kann und dann diese Brücke zunehmend tragfähig wird.
Damit hast du aber ja auch einen Punkt eingebracht, der vielleicht in so einer klassischen Babymassage gar nicht so im Vordergrund steht, nämlich diese Sicherheitsbildung, das Aufbau vom Erleben von innerer Sicherheit. Nun stelle ich mir die junge Mutter vor und ich bin ja nun selber in dem Arbeitsfeld unterwegs und da haben wir ja ganz viel Aufregung und Nichtwissen, wie das jetzt geht. Und das ist genau das Gegenteil von, ich fühle mich safe und sicher, sondern ich bin ganz Anfänger und stehe so ein bisschen vor dem Kind, was das ich lesen muss, dass ich auslesen muss, verstehen muss. Also Eher so ein ganz typischer Zustand von hoher Verunsicherung. Wie kommst du jetzt denn dahin mit den Eltern? Aber das scheint ja jetzt ein wichtiger Punkt in der Arbeit, in der Körperarbeit auch zu sein, diese Beziehungsbegleitung der Eltern.
Und eigentlich liegt die Antwort in der Frage schon beinahe drin. Macht absolut Sinn, mit den Eltern zu starten. Wenn die hohe Verunsicherung bei den Eltern da ist und man würde gleich zu stark auf das Baby eingehen, dann ist die Gefahr, dass diese Verunsicherung nicht weniger wird, im schlimmsten Fall sogar noch mal größer wird, weil wir ja nicht sofort wissen, wie das Kind, wenn es selber vielleicht nicht so stabil ist, wie das Kind darauf reagiert. Also die Arbeit hat sich in den letzten Jahren immer stärker fokussiert, über die Eltern zuerst zu arbeiten. Also den Eltern beispielhaft Berührungssequenzen anzubieten, die erstmal bei ihnen selber andocken. Sie dürfen die Wirkung erspüren, sie dürfen die Technik erspüren, die Wirkung erspüren. Sie kommen langsam dadurch, dass ein Geschehen zwischen Begleiter, Begleiterin und den Eltern erstmal da ist, was sicherheitsspendend ist. Da sind wir wieder beim Sicherheitsspendenden. Dass dadurch das autonome Nervensystem der Eltern sich beruhigt. Das ist ein ganz wichtiger Teil, der erstmal passieren muss, den man natürlich über die körperliche Zuwendung leichter erreichen kann als nur über die Sprache. Mit der Sprache und dem entsprechenden Ausdruck der Sprache können wir sehr viel bahnen und vorbereiten. Aber wenn der Körper einbezogen wird und wenn die Eltern sich dafür langsam in kleinen Schritten vielleicht öffnen können, dann haben wir möglicherweise, oder es gelingt eigentlich fast immer, eine ganz große Regulation des autonomen Nervensystems hin mehr zum prosozialen Nervensystem, mehr Vagotone-Anteile kommen an die Oberfläche. Und dadurch wächst auch die Intuition der Eltern. Zum einen spüren sie es und zum anderen können sie auch ihre intuitiven Kompetenzen allmählich mehr an die Oberfläche bringen.
Das heißt, du gehst an der Stelle auch erstmal über die Berührung der Eltern in die Vorbereitung. Das heißt, die Eltern müssen ein Stück weit diese liebevolle, empathische Qualität, die sie auch an die Kinder weiterreichen sollen, erstmal in ihrem Körper auch verinnerlichen und auch erleben. Ohne dem geht es quasi nicht. Also so verstehe ich das.
Ja, und wir mussten dann meistens gar nicht mehr so viel anleiten, weil das, wenn sie es erfahren haben, dann gibt es meistens eine spontane Bewegung, eine spontane Berührung, die das wie kopiert, aber nicht vom Kopf her kopiert, sondern vom Körper her so relativ selbstverständlich macht. Das stammt auch ein kleines bisschen aus meiner eigenen atemtherapeutischen Erfahrung. Die Atemtherapeutin, bei der ich eine ganze Weile gelernt habe, hat nie was erklärt. Sie hat es einfach gemacht. Ja, es waren Behandlungen, die in unterschiedlichster Art und Weise, die wir aufgenommen haben. Wir haben dann hinterher über die Wirkung vielleicht gesprochen, aber im Wesentlichen ist es wirklich über den Körper gegangen und hat dann so eine ganz selbstverständliche Entwicklung angestoßen, das zu können, ohne dass wir sozusagen Griffe trainiert haben oder ähnliches.
Nun könnte man sagen, ja, das verstehe ich. Also das ist dann quasi auch eine Art Modell, an dem du dann mitwirkst. Du gibst es an die Eltern weiter, sie stellen sich um, sie werden intuitiver, einfühlsamer für die Belange und für die Bedürfnissituation des Kindes. Und dann beginnt diese körperbasierte Interaktion. Jetzt hast du gerade von diesem gelingenden Miteinander und dieser positiven Gegenseitigkeit gesprochen, von einer ansteckenden Gesundheit. Was genau beobachtest du dann, wenn das geschieht? Was ist da sozusagen los? Was geschieht da Neues, was vorher vielleicht nicht da ist? Gib uns mal so einen kleinen Einblick.
Es geschieht meistens eine Entspannung auf beiden Seiten. Also wenn wir jetzt von Eltern-Kind ausgehen, dass die Eltern sich beginnen zu entspannen und die Kinder so in einer Resonanz, unterstützt vielleicht von ersten kleinen Berührungen, sich ebenfalls beginnen zu entspannen. Meistens. Ich muss gleich was einschränken. Und wenn diese gegenseitige Spüren dieses Entspannungsvorgangs gelingt, dann kommt automatisch eine Nähebewegung. Die Eltern spüren, dass das Kind weicher am Körper dran ist, dass es sich mehr anschmiegt, kommt eine positive Resonanz dadurch. Es ist wie eine Bestätigung für die Eltern. Ah, das stimmt jetzt. Da kommt eine gute Bewegung rein. Und dann gibt es praktisch einen positiven Kreislauf, der sich dann ausweiten kann. So weit, so glaube ich, gut und nachvollziehbar.
Das ist ja, wenn man so will, diese Wechselseitigkeit, diese psychische und somatische Abstimmung. Man könnte sagen, wenn es gut läuft, gibt es so einen Flow zwischen den beiden. Die kommen so quasi in so einen sozialen Tanz miteinander, der dann auch verkörpert stattfindet. Nun ist es ja aber ja so, wie wir sagten, dass viele Eltern auch sehr verunsichert und verängstigt sind am Anfang, vielleicht auch Angst haben, das Kind könnte gleich anfangen zu weinen oder nicht mitmachen, vielleicht auch eigener Leistungsdruck vielleicht im Wege steht. Und
Unbedingt.
jetzt kommen wir ja zum Thema dieser Stressaktivierung in den Eltern, wo es eben nicht so öffnungsbereit ist. Und jetzt verändert sich das aber mehr in Richtung Öffnungsfähigkeit und Kontakt, wie du gerade beschreibst. Inwieweit wird das jetzt markiert? Inwieweit wird das auch kognitiv ausgewertet? Also klassische Babymassage würde sich ja damit zufrieden geben. Man könnte sagen, ja, da kommt was zusammen, das entspannen sich zwei, haben eine schöne Zeit, die gehen daraus hervor. So wie ich dein Konzept der Bindung durch Berührung jetzt verstehe, du hast ja dieses Buch auch geschrieben, schon 2008, da kommt ja noch eine zweite Säule dazu. Also wo du mit den Eltern ja auch ein bisschen schaust, guck mal, in dir passiert auch was Neues. Checkst du das gerade, dass wenn du so in diese Ansteckung mit deinem Kind kommst, dass dein Körper sich im Inneren auch verändert? Wie weit verschaltest du diese beiden Sachen in der Berührungsarbeit? Weil das wäre ja das Neue in der Arbeit von Berührung in diesem frühen Feld, wo sonst auch Babymassage gemacht wird.
Also, ist ja ganz wichtig, wenn so eine Nähebildung stattfindet. Das ist ja ein ganz zarter, filigraner Moment. Das ist ja wirklich etwas, wo was sehr Besonderes passiert und was sehr zart ist. Und die Möglichkeit ist, mit ganz wirklich leisen und einfachen Worten das mit zu begleiten und einfach kurz nachzufragen, eigentlich wie du es gesagt hast, wobei die Art und Weise, glaube ich, recht wichtig ist, dass das auf eine ganz intime, leise Art und Weise ist, dass die Eltern gleichzeitig in ihrem Fühlen und Erleben nicht zu sehr gestört werden. Denn das ist manchmal die Krux, wenn sie zu sehr dann in den Kopf gehen, das formulieren müssen, dann kann es passieren, dass wir sie rausbringen. Also das ist eine ganz feine, das Abstimmen. Wie viel bringt jetzt das Nachfragen den Vorteil? Ah, sie verstehen es jetzt auch noch mehr. Und wie viel muss man es erstmal, wenn es noch sehr filigran ist, erstmal abwarten, dass sich sozusagen dieses Fühlen etwas, noch etwas verdichten kann, bis es dann langsam in die Sprache hineinfindet. Also das wäre meine Antwort. Ja, versprachlichen, wenn möglich, aber auf eine sehr weiche, feine Art und Weise, die dem Geschehen möglichst gut entspricht.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, das Kind ist eine Weile entspannt, genießt die körperliche Berührung der Eltern und taucht quasi in diesen Prozess ein und dann kippt es aber. Das Kind fängt wieder an, in die Spannung zu gehen, Beine schwinden durchgestreckt, es überstreckt sich, sein Rücken, Quengeln beginnt. Dann ist ja ziemlich schnell Schluss mit lustig und dann geht der Stress wieder im Prinzip los. Und dann wäre ja die Frage, was dann? Wie arbeitest du dann mit den Eltern und auch mit dem Kind an dieser Stelle?
Genau. Da muss man einfach einfach schauen, wie schnell, wie heftig kommt ein Prozess und wie viel Zeit war, vielleicht schon das vorzubereiten, dass das denkbar ist. Also im Idealfall, weil das passieren kann, im Idealfall bereitet man das mit den Eltern das kognitiv vor, was das bedeuten kann, wenn plötzlich eigentlich aus einer guten Situation heraus, das pure Gegenteil entsteht. Das ist ja erstmal die Verunsicherung schlechthin. Jetzt war es gerade gut und wir haben gemeint, wir haben es richtig gemacht. Und jetzt kommt vielleicht mit einer kleinen Latenzphase ein Schreibprozess und vielleicht ein richtig heftiger Schreibprozess. Und da ist einfach die kognitive Information und Vorbereitung ganz wichtig, dass das möglich ist, dass genau durch das, dass das Richtige passiert, eine tiefer gehende Öffnung sein kann, so dass Belastungsfaktoren, die vielleicht aus der Vergangenheit stammen, die unterschiedlichster Natur sein können, die stammen nicht selten aus den Geburten, es können Trennungen gewesen sein, medizinische Eingriffe, Schwangerschaftsbelastungen, alles denkbar, dass diese Belastungen mehr an die Oberfläche kommen und jetzt einen Ausdruck, aber auch potenziell dadurch eine Entlastung, eine Entladung und eine Entlastung möglich ist. Und das ist für die Eltern extrem wichtig zu verstehen. Und da erlebe ich oft, dass das, also ich habe viel mit Früchen-Eltern gearbeitet, wo das so lange Belastungsfaktoren waren, dass das erstmal kognitiv bejaht wird und dass es aber oft eine ganze Weile braucht, bis das wie verinnerlicht werden kann. Also die reine kognitive Information ist der erste Schritt, löst das Problem noch nicht unbedingt immer. Es muss zum Teil wiederholt werden und die Erfahrung zeigt, dass die Eltern oft wirklich, um damit gut umgehen zu können, tatsächlich erstmal eine eigene Traumabegleitung brauchen. Also gerade wenn die sehr viel Schweres erlebt haben und man merkt, das steckt noch so stark drinnen, dass es einfach immer wieder den Kontakt mit dem Kind erschwert oder sie sehr in die Verunsicherung reinkommen, dann ist ein Schwenk absolut sinnvoll, dass man mit den Eltern erstmal mit den Thematiken arbeitet, die meiner Erfahrung nach über die Körperarbeit, immer wieder über diese sicherheitsgebende Körperarbeit sehr gut unterstützt werden kann. Also diese Traumabegleitungen, die sind bei mir sehr, sehr körperorientiert. Da ist viel Haltgebendes mit dabei. Und es bewährt sich eigentlich, das geht ziemlich schnell. Und sie haben dann gleichzeitig eine Information, wie kann ich dem Baby helfen? Was könnte dem Baby gut tun, weil wieder der Lerneffekt gleichzeitig gegeben ist.
Gut, jetzt beschreibst du schon da, wo Entwicklungstraumatisierung, Verletzungen so aktualisiert und wieder an die Oberfläche kommen. Gehen wir vielleicht noch mal ein Schrittchen weiter zurück. Es muss ja gar nicht so extrem sein. Da ist vielleicht eine junge Mutter mit einer sehr herausfordernden Geburtserfahrung, vielleicht mit anfänglicher Trennung und Irritation der Kontaktaufnahme mit dem Kind. Also eh ein hohes Maß an Verhaltensunsicherheit. Und jetzt machst du diese Arbeit, diese körperbasierte Interaktionsbegleitung. Und jetzt gehen wir noch mal zu dem Punkt, das Kind wird unruhig und spannt sich und an. Es kommt mehr Tempo und Erregung in das ganze Geschehen. Jetzt stelle ich mir vor, und so kenne ich es ja aus meiner Praxis, die Aufmerksamkeit der Mutter wird gespannter, sie richtet sich sehr auf das Kind. Sie sucht fragend, was hast du, wie geht's dir? Und sie scheint ja wegzugehen, auch von sich selbst. Nochmal zurück. Wenn wir jetzt nicht gleich in den Prozess der Gefühlsbegleitung gehen, was ja vielleicht, wie gerade beschrieben, ein wichtiger Punkt für die Eltern und die Kinder sein soll, aber jetzt mal eine Stufe darunter, wie weit werden diese Brüche zum Thema gemacht? Also, wie weit muss eine Mutter auch verstehen? Guck mal, wenn da das Kind sich überstreckt, dann komme ich sofort in so eine Ängstlichkeit und verliere ich mich und mein Draht zu mir. Ja, also das wäre ja ein ganz wichtiger Schritt neben der reinen Berührbarkeit sozusagen auch eines Verstehens, eines Musters vielleicht. Ja. Findet das statt und in welcher Weise leitest du die Eltern dort an?
Also, wenn das Kind unruhiger wird oder auch wenn nochmal drüber gesprochen wird, aber am besten in der Situation, dann ist diese Auswertung, was passiert gerade, was nimmst du wahr und was passiert in dir selbst. Meistens geht der Schritt so. Und in der Regel ist es dann hilfreich, relativ bald, wenn das Vertrauensverhältnis schon hergestellt ist, ein korregulatives Angebot zu machen, was den Eltern hilft, dass dieses Außer sich geraten, darum dreht sich ja meistens die Unruhigung, die Sorge, das Sorgendenken und dieses Weggehen vom eigenen Körper, das lässt sich oft mit sehr einfachen Berührungen, also dann mit einer Sicherheitsstation würden wir sagen, lässt sich das neben der kognitiven, neben dem Abfragen und dem vielleicht auch schon Wissen, da geschieht jetzt nichts Schlimmes, sondern etwas, was hilfreich ist, lässt sich das unglaublich eindrucksvoll unterstützen, wie viel leichter die Eltern mit ihrem Körper in Kontakt bleiben können, wenn meistens einfach ganz einfach ein ruhender, haltgebender Körperkontakt im Einverständnis selbstverständlich gegeben wird. Weitere Möglichkeit ist, dass man das auch mit einmal Aufrichtung, mit dem Stehen, auch mit dem Bewegen kombinieren kann. Also, dass man dann mehrere Möglichkeiten hat, wenn das zum Beispiel im ruhigen Sitzen noch nicht haltbar ist, weil die Aufregung zu groß ist, dann können wir die Hierarchie der Sicherheitsstufen da sehr gut einsetzen und können noch einen Schritt mehr an äußere Sicherheit, nämlich ich darf mich bewegen, dazu nehmen, ich bleibe aber trotzdem bei dir in Kontakt und dann gibt gelingt es den Eltern oft sehr gut, dass sie tatsächlich einen Schreibprozess selbstständig begleiten können und haben einfach nur ein paar korregulative Hilfen, die dann aber auch gut in der Erinnerung haften bleiben. Viele erzählen, wenn das dann zu Hause war, habe ich mich wieder erinnert, wie du die Hand im Rücken hattest und mich gehalten hast und ich konnte das wieder herholen. Also das bleibt auch als Erfahrung oft haften. Genau, in der Kombination geht das sehr gut.
Insofern ja auch eine korrigierende Erfahrung, gerade wenn Menschen vielleicht in ihrer Biografie das bis dahin noch nie oder sehr selten erfahren haben, dass in der Not auch jemand an meiner Seite bleibt und durch die körperliche Berührung mir auch Trost und Nähe spendet, ne? Also das ist ja vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der quasi integriert da gleich mitgeliefert wird. Meine Frage geht noch mal einen Schritt weiter jetzt. Diese weiche, aufweichende, öffnungsstiftende Berührung, von der du sprichst, die einerseits Sicherheit, aber auch Entspannung stiftet, macht ja aber im sekundären Effekt auch oft eine Emotionalisierung. Da tauchen jetzt quasi Gefühle, und zwar nicht nur bei den Eltern, wie du gerade beschrieben hast, sondern auch bei den Babys auf. Lass uns doch nochmal darüber reden, weil das ist für mich nochmal ein wichtiger weiterer Punkt, der vielleicht auch zur klassischen Massagearbeit auch unterschieden werden könnte. Nämlich, dass diese Art der Arbeit uns ja fast zwangsläufig an diese unintegrierten Gefühle heranführt. Selbst wenn es im Feld der Bindungsförderung passiert. Also, wie beobachtest du das? Was passiert da eigentlich? Warum macht Berührung diesen emotionalisierenden Effekt? Fangen wir mal da an.
Du hast über diese Art der Berührung, also physiologisch gesehen, hast du eine hormonelle Veränderung. Du hast Oxy also wenn du das von der physiologischen Seite her fragst, du hast Oxytocin-Ausschüttung. Das heißt, es kommt ein anderes Gefühlsebene rein. Diese feinen Berührungen aktivieren diese zetaktilen Nerven, die nicht myelinisierten Nerven, die speziell ans limbische System gehen und dort eine emotionale Reaktion hervorrufen. Also dort kann sich das jetzt neu verschalten. Und ich glaube, dass das unsere große Chance ist, dass Dinge behutsam geöffnet werden. Und das Behutsame möchte ich da betonen, dass das nicht zu schnell, nicht zu viel ist, sondern wirklich in Zwiebelmodell oder Minimum Stimulus Prinzip, wie Eva Reich immer so schön gesagt hat, ganz behutsam angeregt wird, dass eine kleine Öffnung passiert. Das können wir nicht immer genau steuern, aber das Wichtige ist, dass jetzt eine neue Antwort kommt, dass eine Antwort kommt, die eben Sicherheit gibt, die Wärme gibt, die Verbindung gibt, wo das Baby jetzt eine neue Erfahrung machen kann, letztlich auch eine korrigierende Erfahrung machen kann, im Idealfall mit den Eltern. Darum ist die Elternarbeit ja auch so wichtig dabei. Und notfalls möchte ich sogar dazu sagen, wenn die Eltern noch überhaupt nicht verfügbar sind, aus unterschiedlichsten Gründen, besser mit einer Vertrauensperson als gar nicht, dass das Kind nicht ganz in seinem Käfig drin bleiben muss, sondern dass allmählich erste berührende Erfahrungen kommen können, die dann möglichst übergeführt werden sollten in adäquate Situationen mit den Eltern.
Deutet jetzt aber, es gibt so quasi zwei Antwortreaktionen auf die Berührung. Die eine wäre, in dieser feinfühligen Art der körperlichen Kontaktaufnahme entspannt sich das Kind. Es macht quasi eine neue, man könnte sagen, gelingende Kontakt- und Berührungserfahrung. Das führt zur Entspannung und einer tiefen Nährung, wenn man so will. Aber
Genau.
es gibt eben den zweiten Teil auch, dass die Öffnung das Kind mit diesen, ja, im Körpergedächtnis enthaltenen Verletzungspotenzialen auch Kontakt machen kann. Und dann taucht es in gewisser Weise mal erstmal für einen Moment wieder an der Oberfläche auf. Das heißt, der Schmerz, die Angst, die Erschütterung,
Genau.
die Bindungsverletzung, mit der das Kind ja auch zu tun hatte. Inwieweit müssen wir die Eltern eigentlich darauf vorbereiten, wenn wir diese Arbeit machen und du sagst, ja, so 50-50, die einen gehen da lang, die anderen gehen da lang. Inwieweit ist eigentlich diese emotionale Prozessbegleitung der Kinder, aber letztlich auch der Mütter und Väter, ein integraler Teil der Arbeit? Und inwieweit wird im Prinzip schon am Anfang gesagt, pass mal auf, wenn wir das machen, kann es auch emotionaler werden. Gefühle können dazukommen, von denen wir im Moment noch gar nicht wissen, dass sie da sind.
Also, je fragiler die Situation erscheint, umso mehr arbeiten wir erstmal stabilisieren, stabilisieren, stabilisieren. Und das ist wirklich eine Abwägung. Was können wir dem System von der Familie, den Eltern, dem Kind, was können wir dem zutrauen? Das gibt zwar keine hundertprozentig richtigen Antworten und da kann man immer wieder Überraschungen erleben, aber trotzdem ist diese Frage, wie viel eher stabilisierende, beruhigende Elemente führe ich ein und wie viel potenziell sanft öffnende Elemente verwende ich. Und wie gesagt, je fragiler, umso mehr die Stabilisierung, um dann allmählich, wenn wir längere Begleitungsmöglichkeiten haben, das ist ja nicht immer gleichermaßen gegeben, um dann allmählich die Eltern auch darauf vorzubereiten. Interessanterweise reagieren die Kinder tatsächlich verhältnismäßig deutlich darauf, ob wir ein inneres Go dem Prozess geben oder ob wir quasi per Gedanken dem Kind signalisieren, wart noch ein bisschen. Ich merke das sehr wohl, dass da was ansteht, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen früh und ein bisschen viel für deine Eltern. Funktioniert nicht immer, aber funktioniert öfter, als man denkt, dass diese Klarheit der Begleitungsperson eine Auswirkung im Feld hat. Und ich war ganz früher mal so begeistert von der Möglichkeit, dass die Babys sich im Schreien äußern können. Und das war so eine Weile auch in der eigenen Entwicklung zu integrieren. So, wann passt es und wann passt es noch nicht? Und tatsächlich auch eine gewisse Steuerung über die Art der Ansprache, aber auch über den inneren Gedanken zu geben.
Wir haben jetzt ja bisher so angenommen, als wenn die betroffenen Eltern auch diese Art der Unterstützung über die Berührung immer toll finden. Also man könnte sagen, wir kommen dazu, wir bieten eine Berührung an, die betroffene, verunsicherte Mutter wird dadurch ja zu sich selbst geführt, sie genießt diese Art von Kontakt, was wir ja oft auch in der Praxis beobachten. Aber die andere Seite ist natürlich auch, dass wir dort mit Menschen zu tun haben, die ja oft auch gar keine Erfahrung haben mit dieser Art von liebevoller Betreuung, die Körperlichkeit in ihrer Biografie womöglich auch nie als was Schönes erlebt haben. Was machen wir jetzt also mit Menschen, die diese klassischen unsicheren Bindungsmuster haben, wie das aus der Bindungstheorie verstanden wird, die also eher aversiv, vermeidend oder ambivalent reagieren darauf. Wie kann das eigentlich jetzt in deine Arbeit integriert werden? Wie viel geht da dann? Also gerade wenn Vermeidungsstrategien auch vorliegen. Was beobachtest du?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal nicht persönlich nehmen. Nicht negativ drauf einsteigen und sich abgelehnt fühlen, sondern wie so ein bisschen vielleicht, sage ich mal, das Herz öffnen dafür, dass hinter der Vermeidung oder der Ablehnung meistens großer Schmerz steht. Also irgendwas ist da im Hintergrund. Und wenn wir uns schon alleine damit, mit diesem Potenziellen, auch wenn wir es jetzt nicht wissen, so ein Stück verbinden und einlassen, dann wird das erstmal grundsätzlich leichter. Und scheinen die Menschen zu spüren, dass wir nicht in die Gegenübertragung gehen und auch aversiv werden, sondern dass wir einen ruhigen, warmen Draht zu ihnen trotzdem aufrechterhalten, vielleicht erstmal auf eine andere Art und Weise. Und tatsächlich ist dann sehr oft wirklich die sprachliche Annäherung, wie auch immer sie geschieht, da will ich jetzt gar keine feste Regel oder sowas haben. Und in diese sprachliche Annäherung können wir aber eine Information reinsetzen, die über die Stimme läuft. Wenn in der Stimme was Klares, aber gleichzeitig Weiches und Ruhiges liegt, dann spüren die Menschen das. Und das hat oft wie einen Berührungseffekt und ist einer der Öffnungsebenen. Manchmal kann man die Motivation auch schaffen, weil, wenn sich's jetzt um Eltern dreht, weil die wollen ja doch irgendwie das Beste für ihr Kind, in den meisten Fällen. Und wenn sie selber spüren, dass sie so nicht so richtig an das Kind nahe rankommen, dann kann das eine sehr gute Motivation sein, mal schauen, was wir da vielleicht entwickeln können. Über diese Motivation kann man sehr oft arbeiten.
Geht es denn vielleicht, wenn ich mal einhaken darf, geht es denn eigentlich überhaupt, wenn jemand so innerlich abgesperrt ist, dass die Gefühle in mir so wenig zugänglich sind und ich im Prinzip zu mir und meinem Körper kaum gehen mag und dort auch nicht hinspüren mag, weil ich da weiß, was ich da vorfinde, das ist für mich so bedrängend und bedrohlich, so dass ich eigentlich der Spielfeld immer nur im Draußen habe, also im Kontakt, in der Suchbewegung, vielleicht beim Kind. Und wir jetzt bei diesen Eltern diese Berührungsarbeit einführen und zeigen, kann es denn trotzdem funktionieren? Ginge das überhaupt oder ist es ein Widerspruch in sich? Was ist deine Beobachtung?
Ich muss jetzt schmunzelnd sagen, ich bin da manchmal ziemlich hartnäckig. Das heißt, ich gebe da nicht unbedingt so schnell auf, versuche aber ganz genau zu spüren, was ist das Maß, was die Person jetzt im Moment vielleicht zulassen kann. Und ich habe eine ganze ziemliche Partitur von Zwischenschritten, die also möglich sind. Im Grunde ist Berührung auch das, was wir erleben, wenn wir auf dem Stuhl sitzen. Dann berühren wir eine Sitzfläche und eine Rückenlehne und können so wie allererste Berührungswahrnehmung über etwas, was ganz normal und auch sicher ist und alltäglich ist, machen. Können das dann vielleicht weiterführen, wenn du dich ein bisschen reibst an dieser Stuhllehne, spür mal, was passiert in deinem Rücken. Nächste Möglichkeit. Könnte das Selbstspüren auch, nämlich manchmal Bewegungen, also nicht nur an der Unterlage, sondern auch mit der Dehnung oder sowas mit dazu, was auch ein Körperspüren langsam ermöglicht, einen Zugang zum Atem etwas erleichtert. Und dann arbeite ich als Zwischenschritt sehr, sehr oft mit was ganz Banalem, nämlich mit warmen Säckchen. Meine warmen Säckchen sind schon ziemlich bekannt in allen Kursen. Wenn wir zum Beispiel statt einer Hand, einer Körperberührung, ein gewärmtes Reissäckchen auf eine Hand oder einen Unterarm legen, also auch was so ganz, ganz normal und nichts Besonderes ist, dann kommt, dieses, oh, Berührung kann was Angenehmes sein. Und es geht sehr oft eine beginnt, dass das Vegetativum sich allmählich mehr in den vagotonen Zustand begibt, nicht mehr ganz so viel Abwehr da ist. Aha, es scheint sicher zu sein, da passiert auch nichts Schlimmes. Und es muss eine unglaublich sichere Verabredung bezüglich einer Stoppregel sein. Die muss so zuverlässig sein, dass der Mensch weiß, ich darf jederzeit stoppen und es gibt gleichzeitig keinen Kontaktverlust zu meinem Gegenüber. Also diese Kombination ist sehr wichtig. Also ich darf stoppen, ich darf das Ruder in die Hand nehmen, ich darf mein Maß bestimmen. Das heißt aber nicht, dass der andere sagt, ich gehe jetzt irgendwo aus dem Kontakt mit dir, sondern ich bleibe in der Verbindung und respektiere das. Und dann kann man meistens ganz schrittweise, Selbstberührung wäre ein nächster möglicher Schritt, den man eben ganz selbst steuert und kontrolliert. Und vielleicht wird dann irgendwann mal eine Berührung auf der Kleidung, am Unterarm oder so möglich. Also man geht ganz langsam schrittweise weiter, immer in dem Raum, wo Sicherheit erhalten ist und wo der Mensch, der hier mit Angst oder Abwehr reagiert, zuverlässig weiß, ich habe die Führung in der Hand. Ich bekomme Angebote und das Vertrauen wächst vielleicht, aber die Steuerung darf ich behalten. Das wäre so eigentlich das Vorgehen.
Ja, und das ist ja, man hört es ja auch, wenn du das beschreibst, ein sehr, sehr feinschrittiges, achtsames Vorgehen, sehr liebevoll und grenzwahrend. Eva Reich ist eine wichtige Lehrerin für dich gewesen, die diese Begleitung, wo die Abwehrsysteme nicht attackiert werden, so immer so ganz groß geschrieben hat. Also schon vor 30, 40 Jahren hat sie das eigentlich so thematisiert und damit war sie sehr modern, wenn man heute die Forschung anschaut. Sie spricht ja von diesem Mothering the Mother, also das heißt so eine Art Fürsorgehaltung und die hört man ja auch, wenn du sprichst. Also es hat was sehr Umarmendes, sehr Bewahrendes. Wie bedeutungsvoll ist das für dich in deiner Arbeit, dieser fürsorgende Raum für die betroffenen Mütter und Väter, die jetzt die selber in der Befürsorgerrolle sind und oft ziemlich angegriffen?
Ja, ich erinnere mich noch gut, wie ich da mit dem Konzept in Verbindung gekommen bin, dass das für mich wie ein Aha, genau das ist richtig. So war, so, es hat so wirklich so stark resoniert mit dem, was einfach so meine Gedankengänge schon waren. Also ich bin einfach überzeugt, dass in dieser Zeit Schwangerschaft, Geburt und die ersten Wochen nach der Geburt, das dauert gar nicht so lang. Das ist meistens die ersten 8 bis 12 Wochen, so ein ganz besonderer Raum ist, wo die Erinnerungskassette extrem offen ist, wo die Eltern unglaublich konfrontiert sind, oft ja nicht bewusst, sondern unterbewusst konfrontiert sind mit ihren eigenen frühesten Erfahrungen. Und wenn die sehr gut und sehr nährend waren, dann braucht es nicht allzu viel, dann braucht es einen ruhigen, sicheren Rahmen, vielleicht eine gute Partnerschaft und eine Mutter, die gelegentlich vorbeischaut, und dann wird es gut gehen. Aber wenn das karg war, wenn das sehr gestört war, dann wird das jetzt auftauchen. Das ist eigentlich fast unumgänglich. Je nachdem, wie viel schon aufgearbeitet worden ist oder werden konnte, ist es vielleicht nicht ganz so heftig. Aber ich erlebe auch relativ viele Frauen, die nach langen therapeutischen Erfahrungen, wo sie gedacht haben, das ist alles gut sortiert und es ist überhaupt kein Problem mehr, vor allem wenn es sehr kopfbetonte, therapeutische Arbeit war, dass die nochmal wie völlig nackig dastehen und das Gefühl haben, es bricht alles wieder ein, was früher schon da war. Und das Wunderbare an der Situation ist, dass diese Öffnung gleichzeitig die Möglichkeit gibt, relativ leicht, praktisch, niederschwellig mit versorgenden Elementen, mit spürigen, nicht übergriffigen, aber mit einer warmen, sachlichen wie emotionellen Versorgung ein unglaubliches Heilungspotenzial zu schaffen. Und zwar auch bei den Vätern. Das ist nicht ganz so drastisch meistens wie bei den Frauen, aber es findet auch ein Stück weit statt mit diesem Miterleben. Und wenn dort eine Befürsorgung passieren darf, unkompliziert, braucht, also Eva hat da auch ganz oft ganz wenig gemacht, Essen, Trinken, gewisse fürsorgliche Haltung. Und da ist natürlich auch die Berührung, die nährende Berührung, die die Menschen damals vielleicht nicht hatten, eine unglaubliche Möglichkeit. Dort, ich habe immer das Gefühl, es hat fast eine exponentielle Wirkung, wenn man in dieser Zeit so gestalterisch und unterstützend tätig sein kann.
Ja, das, was du jetzt beschreibst, bringt ja die Philosophie der Arbeit ja auch noch mal sehr, sehr gut auf den Punkt, dass wir durch kleine Interventionen eigentlich diese primäre Gesundheit an den Start bringen. Ich erinnere mich da an Aussagen von Eva Reich, die ich ja auch noch persönlich genau wie du erlebt habe, die dort sagte, ja, wir müssen in den Damm so ein ganz kleines Löchlein bohren. Das ist genau das, was du, glaube ich, gerade beschrieben hast. Und der Rest macht dann das Wasser. Also das heißt, der Damm braucht eine kleine Öffnung und dann unterspült im Prinzip dieser Damm. Und wenn es einmal rauscht, dann rauscht es. Und wie ich dich verstehe, ist diese gelingende Berührungs- und Beziehungserfahrung, die da möglich wird, auch so eine Voraussetzung, dass diese Traumaanteile auch deaktiviert werden. Also das heißt, mit dem unter die Haut gehenden Erfahrungen, mit der Herzberührung, wenn wir es mal metaphorisch sagen, beginnt im Prinzip sozusagen den Traumaenergien so ein bisschen der Boden entzogen zu werden. Das ist ja vielleicht mal noch mal eine ganz wichtige, vielleicht abschließende Perspektive auf die Arbeit, dass wir und du vor allen Dingen in deiner Arbeit sehr auf den Gesundheitsprozess fokussiert und nicht so sehr auf die Traumafokussierung und Traumabegleitung, sondern man könnte sagen Gesundheit first, oder? Wie könnte man das zusammenfassen?
Ich glaube, es ist eine gute Mischung, ja, immer zu schauen, wo ist der gesundheitsfördernde Anteil, aber wo ist auch der Teil, wo es noch was braucht, wo man wirklich an den, vielleicht an den Traumabrocken auch mal dran geht, aber kondensiert auf das, was ist jetzt im Hier und Jetzt notwendig. Also das geht nicht darum, jetzt die Tiefenarbeit mit der frühen Kindheit zu machen. Da ist es mehr der salutogenetische Anteil und der nährende Anteil und neue Erfahrungen machen. Und was in der jüngeren Vergangenheit, gerade rund um Schwangerschaft und Geburt, vorgefallen ist, das ist manchmal gut, wenn es wirklich ein Stück weit geborgen werden kann und dann damit auch aus dem Weg geräumt wird. Also ich glaube, eine gute Mischung ist es. Und dann kommen wir da auch meistens, ja, relativ schnell zu wirklich guten Veränderungen, was ja so bereichernd an dieser Arbeit ist, dass man sehr oft sehr schnell was sieht. Wir müssen natürlich manchmal Abstriche machen, wenn ganz extreme Störungen vorliegen, wie Langzeit, Drogensucht oder ähnliches. Dann kann man auch helfen, aber wir müssen mit längeren Prozessen rechnen.
Ja, wir kommen langsam so zum Abschluss unseres Gespräches und ich möchte mal einen Blick so auf die gesellschaftliche Dimension von dieser Berührungsarbeit mal schauen mit dir. Heute ist ja das Thema Berührung gerade bei den jungen Eltern eigentlich wieder ein bisschen populärer geworden. Wir hören über die bindungsorientierte Elternschaft und all diese Konzepte, die da jetzt unterwegs sind, das Tragen, Körperberührung, das Stillen, all diese Dinge. Bedding in, all diese Fragen auch wieder mehr diskutiert und auch praktiziert werden. Wenn du jetzt ganz konkret mit jungen Eltern Kontakt hast, wie schätzt du es ein? Ist da heute mehr Berührungskompetenz als vielleicht noch vor 40 Jahren, wo du gestartet hast mit dieser Arbeit? Wie hat sich das entwickelt? Wie schaust du eher kritisch, dass du sagst, da ist er, einerseits wird zwar intellektuell mehr diskutiert, aber es ist sehr viel mehr innere Verunsicherung. Gibt es sowas wie natürliches Talent, was du siehst, was die Eltern heute so mit an den Start bringen? Wie würdest du es einschätzen? Wo geht die Richtung lang? Weil es wird ja vieles kritisch diskutiert, aber hier gibt es vielleicht eine ganz neue Beobachtung.
Also ich glaube, dass wirklich, dass beides vorhanden ist. Zum Teil ist eine starke Kopfbetonung da, die es den Eltern wirklich nicht leichter macht. Aber es wächst auch die Bereitschaft. Erstens ist bindungsorientierter Erziehungsstil etwas, was von ganz vielen gut angenommen und positiv bewertet wird. Und es wächst schon auch die Bereitschaft, körperliche Aspekte, einfach weil man spürt, es hat eine Wirkung, es hat eine gute Wirkung, es ist das, was wir brauchen in unserem Miteinandersein. Und wenn erlebt wird, dass es vorher schwierig war, weil das Kind angespannt war und weil es gar nicht so schön war, und plötzlich entspannt sich was und man kommt in einen viel weicheren, näheren Kontakt, dann wird einfach klar, wie wichtig das ist, dass diese körperliche Ebene eine gute Unterstützung erfährt.
Gut, das heißt, würde ich sagen, es ist auf einer gewissen Ebene, wenn man diesen kognitiven Überbau, dieses viele Denken und die Konzepte durchdrungen hat, dann gibt es da eigentlich geht eigentlich vieles leicht und gut, ja? Ja.
Ja. Also den wieder auf die Seite zu stellen, ist manchmal ausgesprochen wichtig. Und durch was können wir es besser, als indem wir Angebote machen, die einfach auf der anderen Ebene liegen, wirklich auf der Körperebene liegen?
Ja, gut. Ja, wenn du jetzt mal so als also am Abschluss und als Abschlussstatement, du hast jetzt dein Arbeitsleben dieser ganzen Frage so gewidmet und du arbeitest zwar immer noch fleißig, aber ich glaube, es ist eine Phase, wo du jetzt schon zurückblicken kannst, was du da alles auf die Beine gestellt hast. Du bildest aus, du hast viele Menschen in vielen Ländern da mit diesen Themen auch, ja, sozusagen an den Start gebracht, hast ihnen diese Methoden auch vermittelt. Wie sieht dein Plädoyer für bindungsorientierte, achtsame Körperberührung aus? Was würdest du Professionisten und professionellen Begleitern, aber auch den Eltern gerne mit auf den Weg geben?
Also wenn ich jetzt eine ganz globale Antwort gebe, dann lande ich jetzt gerade wieder bei Eva Reich und ihrem Bild No War. Ich könnte mir vorstellen, wenn es einfach mehr von dieser Berührungserfahrung, von dieser bindungsstärkenden Berührung, von der Selbstverständlichkeit, dass das ins Leben, in die Partnerschaften, in die Familien, aber auch in den Freundeskreis in passender Form mit eingebracht wird, wenn es davon mehr gäbe. Ich habe die Vision, die Welt könnte vielleicht ein bisschen friedlicher werden.
Ja, das ist, glaube ich, ein
Sein.
schönes Schlusswort für unser Gespräch. Also ich glaube, man könnte sagen, deine Arbeit ist auch ein Stück Friedensarbeit. Ich glaube, das ist es. Also, und ich habe das ja selber oft auch erleben dürfen und deine Art, wie du mit den Menschen bist. Und du lebst diesen Humanismus wirklich auch mit jeder Zelle. Und ich glaube, es ist heute in dem Gespräch auch wirklich rübergekommen, wie fein und wie menscheninteressiert du da unterwegs bist und den kleinen wie den großen Menschen sozusagen da mit dieser Arbeit auch viel Unterstützung angedeihen lässt. Also erstmal vielen, vielen Dank, Mitch, für dieses Gespräch.
Danke, Thomas.
Ja, wer mehr über Mitch Steiringer wissen möchte und auch was sie getan hat, sie hat ein Buch geschrieben, Bindung durch Berührung. Es ist im Psychosozialverlag erschienen und dort auch erhältlich in neben allen Buchhandlungen und auch Internetplattformen auch bestellbar. Ihre Aus- und Weiterbildung macht sie vor allen Dingen in Österreich am Institut Zoe. Das ist unter www.zoetirol.at. Kann man dort schauen. Da gibt es viele Weiterbildungsoptionen, auch im Feld der Bindung durch Berührungskurse, also diesem Konzept, über das wir uns heute unterhalten haben. Also in diesem Sinne, schaut einfach mal auf diese Homepages. Wer mehr über Global Empathy wissen möchte, weitermachen möchte, schaut bitte auf www.zbremen.de, schreibt euch in den Newsletter und ihr werdet weiter informiert werden. Also in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es so ist, teilt es euren Freunden und Bekannten mit. Wir freuen uns über jeden, der in Zukunft dazukommt. Ansonsten euch allen einen schönen Tag und bis bald.